PS マガジン。
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun's auch nicht, aber mir hätte man. Das ABS-Magazin heute am Montag, nein, am Mittwoch,
genau,
den 27.03.2013, live aus Studio 1 hier bei Radio X. Und heute im Studio sind für euch die liebe Kollegin Dada
und Daniels. Hallo, wir haben noch viel, viel mehr für euch hier, nicht ja, nur uns beide. Und zwar haben wir uns heute zum aktuellen Geschehen da draußen in dem großen, weiten Bundesrepublik ein Thema ausgesucht. Und zwar geht es um die Ostermärsche. Dazu habe ich zwei Gäste eingeladen. Einmal eine Dame, das ist Gisela Beetz. Hallo Gisela.
Hallo.
Und dann einmal den Hans-Christoph Stoth. Wunderschönen guten Tag.
Hallo, grüß dich.
Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass das geklappt hat, dass ihr heute so an so einem schönen Tag und auch einen Ferientag, ihr hättet ja auch sonst wohin fahren können, zum Anfang des Frühlings, aber ihr seid hier, ich freue mich sehr. Das große Thema Ostermarsch. Wir sind kurz davor, vor den Ostern, und es gibt einiges zu berichten jetzt. Aktuelle Ostermärsche jetzt sowohl ja in Frankfurt als auch in Umgebung hier, Offenbachkreis, Hanaukreis, und darüber wollen wir heute berichten. Aber vorab, bevor wir das tun, würde ich sagen, ein bisschen Musik, damit wir da einsteigen. Bevor wir hier noch ein bisschen rumrödeln und uns ein bisschen einstimmen, würde ich sagen, jetzt erstmal Musik ab. Ja, hier seid ihr wieder für euch da draußen beim ABS-Magazin, und ich muss gestehen, ich bin heute das erste Mal ganz offiziell hier im ABS-Magazin.
Du machst das aber ganz routiniert, muss ich sagen.
Ja, ich war ein bisschen draußen, weil ich einige andere Sachen die letzten Monate zu tun hatte und habe, aber jetzt ist es meine erste Sendung und ich freue mich sehr, auch mit sozusagen diesem Thema heute hier anfangen zu dürfen. Dann fangen wir mal direkt an. Ich würde gerne erstmal die Gäste vorstellen. Gisela, du kommst oder bist Lehrerin Heusenstamm gewesen, also stimmt das?
Nee, nein? Ich muss es ein bisschen.
Bitte. Stell dich doch mal vor für mich.
Ja. Mein Name ist Gisela Beetz, mhm, und ich war bis vor 2,5 Jahren Lehrerin an einer Schule in Dietzenbach. Mein Schwerpunkt war vor allen Dingen in der Hauptschule dort zu unterrichten.
Mhm. Und hatte welches Fach?
Ja. Geschichte, Politik und Mathe. Allerdings mein Herzensfach war immer Geschichte gewesen. Mhm. Ja, und warum ich jetzt hier bin, liegt daran, dass ich mich seit einem guten Jahr beteilige an der Arbeit im Aktionsbündnis Bund. Bund im Sinne von Vielfalt statt Braun, das sich gebildet hat vor ungefähr einem Jahr in Stadt und Kreis Offenbach. Da haben sich fast 70 Vereine zusammengeschlossen, und ich bin auch von einer Gruppe dorthin geschickt worden, nämlich von der Stolperstein-Initiative in Heusenstamm. Heusenstamm ist mein Wohnort.
Vielleicht sollte man ganz kurz nochmal erklären, Stolpersteine, was das damit auf sich hat. Gibt es jetzt seit einigen Jahren, auch hier bei uns vor dem Haus bei Radio X, sind Stolpersteine. Vielleicht nur ganz kurz in 2-3 Worten für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben.
Die Stolpersteine-Aktionen gehen zurück auf Aktionen des Künstlers Demnig, der an Orten, an denen jüdische Menschen gelebt haben, die vertrieben worden sind, die umgebracht worden sind, der daran erinnern will. Und die Idee von ihm ist, da Stolpersteine zu verlegen vor diesen Orten.
Also dort, wo die Menschen gelebt haben.
Genau. Und da geht es aber auch darum, dass Geld dafür gesammelt werden muss. Also bei dieser Initiative, nicht eine Stadt soll das bezahlen, diese Stolpersteine, sondern das soll von Privatleuten getragen werden, damit die sich halt auch damit auseinandersetzen. Und im Rahmen dieser Tätigkeit haben wir halt ganz viel recherchieren müssen und haben dann am Ende uns entschlossen, das auch, was wir da herausgefunden haben, noch in einem Buch zu veröffentlichen.
Ja, darüber können wir gleich erzählen, etwas über die Bücher. Ich war etwas überrascht, weil ich das nicht wüsste, aber klang sehr interessant. Vielleicht nochmal kurz zu den Büchern, was genau wird da beschrieben, um was geht es da? Also eigentlich um die Zeit während der nationalsozialistischen Phase in Deutschland.
Ja, und zwar der Blick ist vor allen Dingen von unten. Zu gucken, wie sich das vor Ort, wie sich dieses Regime, dieses NS-Regime vor Ort entfalten konnte. Wo es Mitläufer gab, wo es Widerstand gab. Und auch ein weiteres Ziel ist, auch den Opfern einen Namen zu geben. Mhm. Und diese ganzen Zusammenhänge lokal zu recherchieren, das ist Anliegen von uns gewesen. Und das dann halt auch zu dokumentieren und in der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Ja, diese Bücher, wir können sie jetzt gerade sagen, also Spurensuche, NS-Zeit in Heusenstamm. Ja. Und das ist herausgekommen schon etwas länger?
Ja, das ist eine jahrzehntelange Arbeit, weil sich das einfach, das sagt sich so locker, aber wir hatten am Anfang ganz große Widerstände zu überwinden. Wir sind nicht in die Archive reingekommen, wir mussten Prozess gegen die Stadt führen, um überhaupt Unterlagen zu bekommen, und es war schwierig, dass sich Türen öffneten, damit wir mit Zeitzeugen Interviews führen konnten. Mhm. Also ein langer Prozess, und der ist immer noch nicht abgeschlossen.
Die Widerstände, ihr kamt nicht in Archive hinein, wie hat man euch gar nicht wahrgenommen als Initiative, oder da wart ihr noch keine Initiative, wart ihr wohl nur Privatpersonen, die da geforscht haben?
Naja, wir waren das, damals hießen wir Friedensinitiative, das ist einfach die Zeit der 80er Jahre gewesen. Ja. Und so sind wir aufgetreten, und dann hieß es einfach, das ginge nicht. Mhm. Das sei ein Stadtarchiv und kein allgemeines Archiv, und deshalb könnten wir da nicht rein.
Und gab es auch Widerstände, die gesagt haben, das würde sich nicht gehören, sollte man nicht bleiben lassen?
Ja, natürlich.
Also wir hatten Heusenstamm besudeln,
ja,
und ähnliches.
Ja, ja. Also das, wir sind da von vielen Seiten angegangen und sind oft einfach ins Leere, man hat uns ins Leere laufen lassen.
Aber ihr wart beharrlich,
ja,
und habt dann doch Ergebnisse zutage gefördert. Wie ist das heute, das Ansehen eures Projektes in Heusenstamm?
Das hat sich verändert. Also jetzt öffnen sich mehr Türen. Wir kriegen zumindest zwar nicht eine finanzielle Unterstützung der Stadt, aber uns werden Räume zur Verfügung gestellt. Wir haben ab und zu mal ein Gespräch auch mit dem Bürgermeister, der uns Zusagen macht, die wir aber immer wieder einklagen müssen. Aber es hat sich da atmosphärisch etwas verändert.
Zum Positiven.
Zum Positiven,
und
ja.
Und das führst du auch auf eure Aktion der Spurensuche zurück?
Da sind wir dann nachher bei dem aktuellen Thema, es ist auch eine Sache der Zeit. Bestimmte Dinge brauchen einfach Zeit, und es ist ein langwieriger Prozess, wo auch Beharrlichkeit erforderlich ist.
Das so war ja. Soweit zu der Geschichte, was so die letzten 20, 30 Jahre so im Kreise hier Offenbach passiert ist. Wie ist das für dich persönlich? Hattest du das Gefühl, dass du einen Weg gegangen bist, der etwas eröffnet hat? Also bist du sozusagen eine Türöffnerin oder war das so, dass es da auch zu dem Zeitpunkt in Heusenstamm auch mehrere Kollegen, Mitarbeiter, Nachbarn gab, die das interessiert hat? Sich da was verändert jetzt, oder wie siehst du das für dich ganz persönlich?
Also das Ganze hätte eine Person gar nicht alleine tragen können. Das war immer eine Sache von einer Gruppe. Und die Gruppe ist auch, da haben sich mal unterschiedliche Leute angedockt, und dann ist auch mal jemand ein Stückchen weiter weggerückt. Aber eigentlich ist so eine konstante Gruppe von 2, 3, 4 Personen immer gleich geblieben. Mhm. Und da gehört auch dazu, dass man persönliche Bindungen hat. Sonst kann man das auf so lange Zeit nicht durchhalten.
Ostermarschierer. wollte ich gerade nochmal. Ja. Oder Ostermarsch hat eine lange Tradition in diesem Land, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, schon ziemlich früh mit Beginn der Remilitarisierung der Bundesrepublik, gab es auch immer wieder Widerstände gegen die Militarisierung und auch gegen Beitritt der Blöcke, NATO-Beitritt in den 50er Jahren der Bundesrepublik. Da hat es auch heftige Auseinandersetzungen gegeben und über die Jahrzehnte hat der Ostermarsch sich zu einer, wie würde ich sagen, einer festen Institution eingebürgert oder entwickelt, die Kriegsgegnerschaft im Allgemeinen betrifft. Aber wenn ich jetzt das höre, was du erzählt hast zum Ostermarsch, wie ist da so die Verbindung zu der rechten Vergangenheit und der Aufarbeitung von rechts und den Ostermärschen?
Also wir haben das immer schon versucht, das eine zu tun und das andere auch zu unterstützen. Zumindestens jetzt nicht als Organisation sind wir da nicht immer aufgetreten, aber zumindestens privat dahin zu gehen, ja, an den Aktionen, die, also sei es beim Ostermarsch, sei es zum 1. Mai, sei es zur Startbahn oder zu den AKW-Sachen. Also das hängt ja eigentlich alles miteinander zusammen. Hm. Und wir haben dann irgendwann auch Unterstützung von Politikern bekommen.
Ja. Wie hat sich das ausgewirkt? Also
ja,
also was ist jetzt so die Richtung? Was meinst du mit Unterstützung von Politikern?
Einige von uns sind, ist ein bisschen quer gesagt, einige von uns sind dann halt auch in politischen Parteien eingetreten und sind da tätig geworden.
Gut.
Ja gut, es hat ja auch in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren Parteien gegeben, die es davor nicht gab. Also die Grünen zum Beispiel, die da auch viel in die Diskussion, der öffentlichen Diskussion mit eingebracht haben. Ja, und mittlerweile gibt es ja auch die Linkspartei in diesem Land, die auch da sehr umtriebig ist. Mittlerweile auch die Piraten. Also das politische Spektrum hat sich verändert. Das sind wahrscheinlich dann auch die politischen Menschen, auf die du anspielst.
Ja.
Ja.
Gut, vielleicht jetzt übergehend zu Hans-Christoph Stoth. Erzählst du ein bisschen was über dich kurz, woher du kommst und was so deine Aufgabe hier im Regionalbereich ist?
Ja, ich bin von Haus aus evangelischer Theologe, Pfarrer. Ich arbeite an einer Berufsschule hier in Frankfurt als Pfarrer im Schuldienst, Schulseelsorger, Lehrer für Religion und Ethik. Und seit etwa 10 Jahren bin ich Sprecher eines Frankfurter Bündnis, das heißt Anti-Nazi-Koordination Frankfurt. Wir verstehen uns als ein antifaschistisches Aktionsbündnis, das sich zum Ziel gesetzt hat, öffentliche Auftritte von Nazis und Rassisten in Frankfurt und auch der Umgebung praktisch zu verhindern. Das ist uns manchmal gelungen und öfters auch mal nicht gelungen. Und wir sind aber relativ aktiv, zum Beispiel auch gewesen im Zusammenhang mit den erfolgreichen Blockaden von Nazi-Aufmärschen in Dresden und an vielen anderen Orten. Im letzten Jahr schon ist bekannt geworden, dass hier in Frankfurt jetzt am kommenden 1. Mai eine Kundgebung bundesweit der NPD an der Europäischen Zentralbank stattfinden soll. Die Nazis wollen die zu Recht verbreitete Verärgerung der Menschen über die ganze Euro-Krisenentwicklung aufgreifen. Wir haben daraufhin ein neues Bündnis, ein regionales Bündnis mitgegründet, das heißt Antifaschistischer Ratschlag Rhein-Main, und haben einen Aufruf und einen Aktionskonsens erarbeitet, dessen Hauptaussage heißt, diese Nazi-Kundgebung werden wir verhindern. Und dieser Aufruf wird inzwischen von über 100 Organisationen aus dem Gewerkschaftlichen, aus dem Bereich der politischen Parteien, aus Jugendorganisationen, aus antifaschistischen und antirassistischen Initiativen sehr breit unterstützt, was uns sehr freut. Ja, und mit dem Ostermarsch haben wir durchaus auch was zu tun, weil ja jetzt in wenigen Tagen, am kommenden Karfreitag, der hessische Ostermarsch-Auftakt in Bruchköbel stattfinden wird. Und dazu muss man wissen, dass es in Bruchköbel seit Jahren den Versuch von regionalen Nazi-Gruppen gibt, sich in den Ostermarsch hineinzudrängen. Und in den letzten Jahren, immer dann, wenn ihnen das gelungen ist, das ist nicht jedes Mal gelungen, aber in den letzten Jahren war es so, dass es absurderweise die Polizei gewesen ist, die ihnen das ermöglicht hat. Also die Polizei hat dafür gesorgt, dass Nazis gegen den Willen der Initiatorinnen und Initiatoren des Ostermarschs an dieser Veranstaltung teilnehmen konnten. Und in diesem Jahr ist nun ausdrücklich vorher schon in einem Kooperationsgespräch und auch durch den Aufruf dieses Philipp Bruch-Köbel gesagt worden, wir wollen auf keinen Fall Nazis dabei haben. Also es ist so, wie wenn ihr eine Party feiert und ihr sagt von vornherein, aber dich will ich nicht dabei haben. Sollte man denken, das ist eigentlich eindeutig. Aber ein Frankfurter Verwaltungsgericht hat jetzt gerade entschieden, dass die Polizei dafür sorgen darf, ja sogar muss nach geltender Rechtslage, dass auch Nazis an einem Ostermarsch teilnehmen dürfen. Und wir haben uns schon relativ früh, das ist schon seit einiger Zeit absehbar gewesen, dass das so laufen wird. Wir hatten leider recht mit unserer Einschätzung, dass das so laufen wird. Wir haben relativ früh gesagt, dass das für uns so eine Art Probelauf für den 1. Mai wird, dieser 29. März. Und ganz unabhängig von der Rechtslage, von der Rechtsprechung, auch von dem, was die Polizei uns sagt oder nicht sagt, wir wollen nicht in einer Region leben, in der Nazis gegen den Willen der Initiatoren an einem Ostermarsch teilnehmen können. Das heißt, wir werden versuchen, das praktisch zu verhindern, indem wir sie von diesem Ort fernhalten.
Bruch-Köbel hast du gesagt, dieses Jahr. Gibt es denn in Bruch-Köbel eine große rechte Szene? Ist gar nicht weit weg von Frankfurt, ich weiß aber überhaupt nichts.
Naja, Bruch-Köbel gehört ja in so ein Grenzgebiet, ich hoffe, das sage ich jetzt nicht ganz was furchtbar Falsches für die Menschen dort, aber in so ein Grenzgebiet zwischen Main-Kinzig, Kreis, Vogelsberg, Wetterau. Und zumindest im Vogelsberg in der Wetterau gibt es eine relativ aktive Nazi-Szene. Und die strahlt auch in diese Richtung aus. Es gibt in Bruch-Köbel seit Jahren ein Bündnis gegen Rechts, das sehr rührig und sehr aktiv ist und sehr gute Aktionen und Veranstaltungen gegen die Nazi-Szene im eigenen Ort gemacht hat. Die machen eine sehr aktive Schulpolitik. Wie gesagt, große Veranstaltungen, aber auch auf der Straße haben sie eben versucht, dafür zu sorgen, dass Nazis an Festen, die es im Ort gibt, nicht teilnehmen können. Da hat es immer wieder Situationen gegeben, die sehr kritisch waren. Es sind da, glaube ich, auch noch Prozesse anhängig, die im Moment laufen. Also das ist kein unbeschriebenes Blatt, Bruch-Köbel in diesem Zusammenhang.
Ich frage jetzt mal ganz naiv, wie erkennt man denn die Nazis? Treten die denn so auf, wie man dieses Stereotyp, das man im Kopf hat, Springerstiefel, Lederjacke und die Emblem? Weil das stelle ich mir irgendwie schon schwierig vor. Wenn jetzt also jemand im Turnschuh kommt und T-Shirt oder sonstige Dinge und keine einschlägigen Szene-Symbole trägt, kann man ihn doch schlecht erkennen.
Ja, also zwei Antworten. Das eine ist völlig richtig, was du sagst, die treten natürlich normalerweise nicht so stereotyp auf. Das ist heute sowieso nicht mehr der Fall. Aber in Bruch-Köbel beim Ostermarsch ist es noch völlig verrückter. Da treten die nämlich mit Absicht genauso auf, wie du denkst, dass sie auftreten. Die treten sogar mit Fahnen auf. Letztes Jahr standen die da von der Polizei geschützt mit einer Fahne, auf der stand drauf, Nationale Sozialisten Rhein-Main. Ja? Also es gab gar keine Frage, was das für Leute sind. Und die Polizei hat dafür gesorgt, dass die eine Demonstration durch ganz Bruch-Köbel machen können. Die sie vorher nicht angemeldet hatten, war eine spontane Demo, die haben sie dann angemeldet. Das war das sozusagen der Vorschlag zur Güte der Polizei, dass sie das jetzt machen dürfen, damit sie von diesem Platz, auf dem gerade eine Veranstaltung stattfand, weggehen. Das muss man sich mal vorstellen. Die werden gedacht haben, sie träumen vor Glück. Die haben gar keine Demo angemeldet. Die Polizei hat sie ihnen ermöglicht. Ja? Das sind so Geschichten, die nochmal eine andere Schärfe bekommen, wenn man sie sich anschaut, wenn man sie auf dem Hintergrund des NSU-Verfassungsschutzskandales sieht. Also in dem Zusammenhang muss man das einfach mal sehen und dann kriegt das richtig heftige Dimensionen. Denn wir können das in einem Satz zusammenfassen im Grunde. Also so wenig es den nationalsozialistischen Untergrund, eine Terrororganisation, ja, gegeben hätte ohne den Verfassungsschutz in diesem Land, so wenig gäbe es Nazi-Demonstrationen in unserer Region, ganz egal wo, wenn die Polizei sie nicht durchsetzen würde. Das ist eine Tatsache.
Ja, ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Zwischendurch für euch da draußen mal eine kleine Schnaufpause, dass man das alles so verarbeiten kann.
Da sind wir wieder. Ja. Heute am 27.03. live aus Studio 1, das ABS-Magazin. Heute mit der Dada und den Nils.
Genau.
Und mit Gästen.
Ganz tolle Gäste haben wir heute hier. Und zwar die Gisela Beetz und den Hans-Christoph Stoth. Wir sind hier mitten in der Diskussion schon gewesen. Und es ist das Thema Ostermarsch. Ostermarsch ist ja eigentlich, man kann es wirklich als Definition auch finden. Christoph, was bedeutet für dich Ostermarsch?
Ja, die Ostermärsche sind in den 50er Jahren bereits losgegangen, als absehbar war, dass die 1949 gegründete Bundesrepublik, wie man das damals so schön sagte, sich wieder bewaffnet, wobei schon in dem Wort wieder alles drinsteckt, was wir für unsere Diskussion jetzt brauchen. Denn Wiederbewaffnung hieß zum Beispiel, dass ein Nazi-General Heusinger damit beauftragt wurde, die Bundeswehr wieder aufzustellen. Und es gab überhaupt keine Generäle höheren Militärs im Westen Deutschlands, also in der Bundesrepublik, die keine führenden Nazi-Generäle gewesen waren. Das gab es gar nicht. Ja. Damit ging es schon los.
Ja. Da hat ja auch die DDR gemein gehabt. Ja.
Das war da ziemlich anders. Das sind die Leute, die im Spanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Republik gekämpft haben, Generäle geworden. Das war ziemlich anders. Das kann man nicht so zusammenwerfen. Ja
gut, aber den Aufbau der kasernierten Volkspolizei.
Das hatte nichts mit Nazi. Sie konnten in der DDR noch nicht mal Volksschullehrer werden, wenn sie Nazi gewesen sind. Das war schon ziemlich gut in der DDR. Ja. Und sehr anders als bei uns. Sehr anders. Mhm. Hat funktioniert, ja. Das darf man bei allem, was man sonst sozusagen hat, nicht nivellieren, finde ich. Aber ist ein anderes Thema. Okay. Mhm. Also, wie ging das weiter? Die Ostermärsche war eine Bewegung, die aus der jungen Antikriegsbewegung in der Bundesrepublik entstanden ist. Das war durchaus nicht so völlig harmlos. 1952 ist zum Beispiel ein junger Antikriegsaktivist, Philipp Müller, auf offener Straße von der Polizei in Essen erschossen worden bei einer solchen Demonstration. Das hat sich dann später eben zu einer ziemlich großen Bewegung entwickelt, die einen großen nochmaligen Aufschwung in der Antikriegs- und Anti-Nachrüstungsdebatte, sogenannten Nachrüstungsdebatte in den 80er Jahren.
Da
können sich alle daran erinnern, da gab es nochmal einen riesengroßen Aufschwung anlässlich des dritten Golfkrieges, also 2003. Und in diesem Jahr ist es zum Beispiel so, dass die Ostermärsche, das tun sie immer in ihren Forderungen, in ihren Demonstrationsanliegen, auf die Situation in Mali, in Syrien, im vor allem im Afghanistan-Krieg hinweisen, dass sie gegen Waffenexporte, Bundesrepublik drittgrößter Waffenexporteur der Welt, und so weiter hinweisen.
Und in Heckler und Koch morgen Heckler und in der Koch. Ganzen Welt, ja.
Genau, so ist das.
Das Unternehmen 2010, glaube ich, hier in Deutschland. Ne?
Zu Heckler und Koch könnte man ganz viel erzählen, das will ich jetzt aber nicht tun. Ich habe letztes Jahr an einer sehr spannenden Aktion gegen Heckler und Koch teilgenommen, einer Musikblockade von Heckler und Koch, das war sehr schön. Wäre eigentlich mal was für Radio X, die Gruppe Lebenslaute, sehr spannende Gruppe.
Ja, wir wollten versuchen,
zurück zum Ostermarsch. Genau. Ja. In dem Ostermarschaufruf für dieses Jahr steht für Bruch Köbel, das ist der Auftakt des hessischen Ostermarsches.
Genau, später sage ich nochmal, wo sie dann noch in ganz Ostern stattfinden.
Super. Mhm. Da gibt es einen ausdrücklichen Bezug auf den sogenannten Schwur der Häftlinge von Buchenwald. Man muss dazu wissen, Buchenwald ist eins der wenigen Konzentrationslager gewesen, in denen sich die Häftlinge durch eine militärische Organisation, die sie unter den Augen der SS vorbereitet haben und im Untergrund selbst befreit haben, am 19. April 1945, am 11. April, Entschuldigung. Und sie haben wenige Tage nach ihrer Befreiung dann einen Text gemeinsam verabschiedet, dessen Kernsatz immer zusammengefasst wird, steht so in dem Text eigentlich gar nicht drin, aber immer so richtig zusammengefasst wird in den beiden Sätzen, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und wenn man das auf dem Hintergrund der vorhin ganz kurz nur dargestellten Geschichte der Wiederbewaffnung, der sogenannten Wiederbewaffnung, wichtiger Begriff, ne? Wieder, was heißt da wieder? Ja? Bewaffnung Deutschlands, des Westens, sich anschaut, dann kriegt man das
auch. Man hat ja auch nie von einem Neuaufbau gesprochen, sondern auch immer von einem Wiederaufbau.
Genau, was heißt denn das? Ja?
Manchmal ist das System wieder.
Ja, genau.
Aber entschuldige, ich habe
mich unterbrochen. Restart, ja, kein Problem. Ist ja genau der Punkt, auf den ich raus will. Und es ist geht jetzt in Bruchköbel eben darum, unter Hinweis auf diese richtige Forderung der uneingelöste, wie wir wissen, Forderung der Häftlinge von Buchenwald, die ist da immer noch ein Überschuss über das, was gesellschaftliche Realität bei uns ist, zu sagen, es ist ja wohl das Allermindeste, dass man in diesem Land eine gegen die Rüstungsindustrie gerichtete Demonstration durchführen kann und nicht ertragen muss, nicht von der Polizei und den Behörden und der Justiz dazu gezwungen wird, in dieser Demonstration Nazis zu ertragen. Das ist ja wohl der allerhöchste Hammer, den man sich vorstellen kann.
Absolut.
Aber wir leben in einem Land, in dem genau das Realität ist. Also wenn wir jetzt nicht mit Mitteln des zivilen Ungehorsams verhindern, dass Nazis an dieser Antikriegsdemonstration teilnehmen, dann werden sie das tun. Ja. Das ist die Situation und wir stehen einfach vor der Wahl. Schlucken wir das oder tun wir was dagegen? Und wir sind entschieden dafür, was zu tun.
Gisela ist da, denke ich.
Das bringt ja noch eine ganz andere Brisanz, wenn wir einfach an die NSU-Morde denken. Also das ist so diese Forderung, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, das ist ja irgendwann für einige Leute wirklich so mit Herzblut belegt und andere haben das als eine Parole dann irgendwann geschrien. Aber das praktisch, gerade diese ganze NSU-Affäre, die zeigt diese Verwobenheit und das dass Rechtsextremismus viel, viel ausgeprägter ist, als dass die Warner sich eigentlich in ihren schlimmsten Träumen gedacht haben. Das liegt jetzt hier über NSU-Untersuchungsausschuss und über Medienberichte liegt das auf dem Tisch, ja, so dass so ein Gerichtsbeschluss, der da gefasst worden ist, noch eine andere Dimension bekommt.
Gerade mit diesem NSU, also man hat ja auch die Presse, also die Kollegen, die das zum Broterwerb machen, haben ja auch dieses NSU übernommen. Also das ist ja sozusagen deren eigene Namensgebung. Und ich bin persönlich eigentlich auch sehr unglücklich damit, dass jeder dieses NSU im Munde führt und niemand tatsächlich an die Opfer denkt. Also da ist eine Kultur in unserem Land entstanden, eine Redekultur, die im Prinzip das akzeptiert, was diese NSU sich auf die Fahnen geschrieben hat und das eigentlich auch gar nicht hinterfragt, wenn man diesen Begriff so weiterführt. Wir benutzen ihn jetzt hier auch, aber im Prinzip ist es eine Terrorbande gewesen, eine Terrorgruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, Andersdenkende oder als anders Empfundene, so muss man es vielleicht formulieren, zu töten, zu drangsalieren oder anderweitig. Und deswegen, also dieser Begriff NSU, den haben die sich selbst gegeben. Ich weiß, möchte ihn ungerne verwenden, aber um der Kürze der Zeit war es mir jetzt nochmal ein Anliegen, das hier nochmal einzubringen. Also in der allgemeinen Diskussion geht man viel zu leichtfertig mit dieser Begrifflichkeit um, die der politische Gegner sich selbst gegeben hat.
Ja, ich finde, das gilt für den Begriff Nationalsozialismus überhaupt, nicht nur im Zusammenhang mit NSU. Das ist ein faschistischer Propagandabegriff. Es gibt keinen Nationalsozialismus, sowas kann es der Sache nach gar nicht geben. Das ist ein Unwort in sich. Und es ist sehr spannend, wer immer versucht, diesen Begriff sozusagen am Leben zu erhalten. Also meine These ist, wer den Begriff Nationalsozialismus ohne hörbare Anführungszeichen sagt, betreibt wissentlich oder unwissentlich faschistische Propaganda. Das muss man sich immer ganz klar machen. Und insofern ist natürlich leider gar kein Zufall, sondern genau auf diesem Hintergrund zu sehen, dass ständig von NSU geredet wird. Mhm. Auf dem Hintergrund ist das zu sehen, finde ich.
Ja,
das ist in sich schon eine Sauerei.
Gisela hat es ja auch gesagt, also es scheint in dieser Gesellschaft eine Bereitschaft zu geben, Rechts und Gewalt von Rechts durchaus zu tolerieren oder nicht nur zu tolerieren, sondern wohl auch gut zu finden oder zumindest immer noch bereit sein zu können, nach all dem, was in der Geschichte passiert ist, den Mund zu halten und es einfach hinzunehmen.
Und zu schützen.
Ja. Also, und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr beide heute hier seid, denn ihr steht sozusagen stellvertretend für die Menschen in diesem Land, heute bei uns in der Sendung, die sagen, wir wollen das nicht hinnehmen und wir wollen uns dagegen wehren. Wir hatten, als die Musik lief, ja auch kurz darüber diskutiert, es reicht ja auch nicht nur einmal zu sagen, ich bin Antifaschist oder ich bin gegen diese menschenverachtende Haltung dieser Leute, sondern damit kommt man nicht weiter. Erreicht man vielleicht einen Teilerfolg, aber wir sehen es ja hier in Frankfurt. In den letzten Jahren hat es immer wieder den Versuch gegeben, von der NPD Frankfurt zur Stadt ihrer Bewegung zu machen. Und es musste jedes Jahr oder fast jedes Jahr aufs Neue von Frankfurter Bürgern und vom Bündnis dagegen angetreten werden. Also das zeigt ja auch, dass es nicht eine Sache ist, wir beziehen einmal Position und das reicht dann, dann können wir uns zurücklehnen, sondern es ist ein Prozess, der die Menschen ständig fordert, wenn man ein demokratisches, verfasstes System in diesem Land wiederbekommen will oder behalten will.
Ich würde sagen, mal kurzen Punkt, nochmal Gedenkpause und gleich sind wir bei euch.
Gut.
Ihr hört immer noch das ABS-Magazin, heute am 27.03.2013, live aus Studio 1 bei Radio X mit Dada und Nils und Gästen. Unser Thema ist der Ostermarsch-Schiererei zum einen, aber zum anderen ist das, wie der Hans-Christoph gerade eben gesagt hat, das nicht zu trennen von Krieg, also nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und wir hatten vor der Musik gesagt, dass es einer großen Anstrengung bedarf, um sich dagegen zu stellen, gegen diese rechte und menschenverachtende Weltanschauung, die in unserem Land vorherrscht und von dem sogenannten NSU-Untergrund zur Schau gestellt wurde. Gisela, und da hast du vor unserer Sendung, als wir gesprochen haben, einen wichtigen Punkt angeschnitten, den ich dich jetzt nochmal bitten möchte, nach langer Überleitung, uns nochmal darzulegen.
Das eine ist halt, wachsam zu sein, Position zu beziehen, vor Ort zu sein, Aufmärsche zu verhindern. Eine andere ganz wichtige Sache ist halt, aufzurütteln, zu informieren. Ich denke da jetzt gerade an die Ausstellung, die in Offenbach noch stattfindet, eine Wanderausstellung Opfer rechter Gewalt, wo einfach auf Stelltafeln 168 Todesopfer, die aufgrund von rechter Gewalt zu Tode kamen.
Und zwar die letzten 20 Jahre.
Die letzten seit der Wiedervereinigung, ja, genau. Wo die dargestellt werden. Also das ist so eine andere ganz wichtige Sache. Dann gehört auch dazu, so auf diesen alltäglichen Rassismus zu achten und auch eine langfristige Arbeit zu initiieren. Und da ist halt die Gefahr, dass Leute sich mit so einer Aktion oder mit zu viel Aktionismus, dass die einfach dann ihre Kraft verlieren und man
Enttäuschung empfinden oder erleben, die sie dann so als Frust begreifen und sich dann von der aktiven Arbeit zum Beispiel zurückziehen oder
und
die insgesamt, Flucht ins Private antreten.
Ja. Und das weiß ich halt aus meiner Arbeit in der Spurensuche der NS-Zeit, dass man darauf achten muss, einen langen Atem auch haben zu können. Ja? Das ist nicht ein Prozess, der sich in kurzer Zeit abspielt, sondern das braucht vielfältige Aktivitäten und es ist aber wichtig zu wissen, dass man auch Sachen bündelt, dass man auch mal eine Sache weniger macht, ja, dass man Luft holt und sich nicht nur in Aktionismus reinbegibt. Entscheidend sind auch nicht immer die spektakulären Sachen, sondern oft sind auch die Sachen, die kontinuierlich sind und nicht so spektakulär sind, die Dinge, die etwas weiterbringen.
Da Kontinuität, du hast ja gesagt, du warst im früheren Berufsleben Pädagogin oder bist es immer noch. Die Frage der Bildung, der Meinungsbildung und der Herzensbildung, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ist ja auch so eine Aufgabe. Vielleicht ein kurzer Seitenhieb. Wie siehst du da die Position der Schule oder der Schulen? Das könnte auch der Hans-Christoph vielleicht noch was dann dazu ergänzend sagen. Wie ist da die Funktion, wie sollte sie sein und wie ist der Ist-Zustand im Moment? So mal kurz als Seitenblick auf diese Problematik des langen Atems.
Politische Bildung in der Schule ist zentral für eine Demokratie. Die braucht viel Raum und die findet nicht nur im Fach POVI statt, sondern die findet allüberall statt. Das ist schon allein die Schulkultur, wie man in der Schule miteinander umgeht, wo Demokratie jeden Tag im Kleinen gelebt werden muss. Und wenn ich so an meine lange Lehrerinnentätigkeit denke, dann sehe ich gerade in letzter Zeit verstärkter mit dieser Ausrichtung darauf, für den nächsten Test zu lernen, für die nächste Prüfung, dass einfach das zunehmend weniger Raum hat. Mhm. Und das finde ich ein ganz großes Problem. Und darüber hinaus ist es auch eine Sache, dass man Lehrern auch Unterstützung, Lehrerinnen auch Unterstützung geben muss von Initiativen von außerhalb. Und die müssen aber auch finanziert werden. Da gibt's also zum Beispiel so Initiativen wie Schule gegen Rassismus, wo Mittel langfristig zur Verfügung gestellt werden können, damit da Profis auch langfristig arbeiten und ihre Erfahrung dann auch weiter mitteilen können. Und all diese Dinge, die gilt es, die sind etabliert und die gilt es auszuweiten. Also das einfach als einen ganz langfristigen Prozess auch zu sehen.
Christoph, Hans-Christoph, wie ist es denn bei dir? Du bist ja als Berufsschullehrer. Wie ist es an Berufsschulen?
Ich kann das alles nur bestätigen, was Gisela gerade sagt, und möchte aber einfach dazu sagen, dass die Rahmenbedingungen, je weiter wir sozusagen im Zug der neoliberalen Durchdringung von Bildung kommen, desto schwieriger werden. Das ist im Moment der Fall. Zum Beispiel ist in dem letzten Jahr durch einen Federstrich im Kultusministerium Entlastungsstunden für alle Lehrerinnen und Lehrer gestrichen worden, die an der SV-Arbeit ihrer Schulen teilnehmen. Das läuft natürlich auf eine, ich sage das in laut hörbaren Anführungszeichen, Entpolitisierung der Schule und der Schüler hinaus. Das ist natürlich keine Entpolitisierung, sondern das ist eine Verschiebung nach rechts. Denn wir leben ja in einer Gesellschaft wie auf einer sozusagen schiefen Ebene. Wer nicht an sich arbeitet und wer nicht diskutiert, neigt einfach automatisch eher dazu, die Verhältnisse so wie sie sind zu akzeptieren oder auch zu verstärken. Und das ist die Definition einer rechten Position. Und das ist genau das, was natürlich auch damit beabsichtigt ist. Ja, das ist ja völlig klar. Das heißt, dagegen anzugehen bedeutet immer bergauf zu gehen.
Ja. Ja, also ich bin ein bisschen ungeduldig, weil die Zeit rennt uns wieder weg.
Wir wollten noch einen Bogen schlagen.
Genau, ja. Wir wollten den Bogen schlagen. Und zwar, es geht erstmal darum, dass wir die Ostermärsche haben. Die sind jetzt im Rhein-Main-Gebiet verteilt. Die sind anwesend. Und was passiert? Der erste ist jetzt am Freitag. Das ist am 29. Auftakt ist um 14 Uhr, soweit ich weiß. Und da ist einer, soll eine Kundgebung letztendlich stattfinden, zu wo sich NPD...
Was ich angekündigt habe.
Aber vielleicht
kann der Christoph ja uns mal kurz einen Abriss geben von dem, was geplant ist.
Naja, es gibt an ganz vielen Orten im Frankfurter Raum Aktivitäten. Das Wichtigste sind zwei Sachen, kann man einfach so sagen. Es gibt auf der einen Seite eben den Buchköbler Auftakt in Hessen. Wie gesagt, jetzt am kommenden Freitag, Karfreitag um 14 Uhr, mitten in Bruchköbel am sogenannten Freien Platz. Und die Abschlusskundgebung, der Abschlusstag des Ostermarsches findet in Frankfurt statt, rundherum. Es gibt eine Fahrraddemo von Frankfurt, von Darmstadt nach Frankfurt, und es gibt ganz vieles Verschiedenes. Und die in Frankfurt auf dem Römerberg findet dann um 14 Uhr, glaube ich, der Abschlusskundgebung statt. Das kann man aber auch im Internet noch
genau, wollte ich gerade fragen, welches Stichwort muss man denn in die Suchmaschine seines Vertrauens eingeben?
Ostermarsch. Es gibt eine große Website, Ostermarsch. Da steht für alle Orte der Bundesrepublik genau detailliert drauf, was wo stattfindet.
Ostermarschierer, also hat jetzt sozusagen der mittlerweile offensichtliche Rechtsruck oder der rechte Überhang in unserer Gesellschaft dazu geführt, dass es da eine neue Ausrichtung oder eine neue Problemlage für die Ostermarschierer gibt.
Es entsteht eine neue Definition eigentlich jetzt vom Ostermarsch.
Also als dynamische gesellschaftliche Handlungsmittel oder Handlungsspielraum für Interessierte. Worauf ich aber jetzt nochmal hinaus wollte, ist, es ist ja so, dass mit diesem Terrortrio, das diese Morde begangen hat in den letzten 10 Jahren, ja auch eine Problematik aufgetaucht ist. Wir hatten das ja auch schon des Öfteren im ABS-Magazin mal angesprochen. Ich nenne es beim Namen den Verfassungsschutz, der eigentlich die Verfassung schützen soll und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wenn man jetzt mitbekommt, wo der Verfassungsschutz überall mit drin ist oder zumindest einen Deckel draufgehalten hat oder Akten vernichtet wurden, die dem sogenannten NSU-Untersuchungsausschuss vorgelegt werden sollten, hieß es mit einmal, kann ich mich noch letztes Jahr erinnern, oh, die Akten sind ja alle gelöscht worden. Die sind also tatsächlich realistisch nicht an einem Computer, sondern da wurden Menschen beauftragt, Akten zu vernichten, in Reißwolf oder wie auch immer zu stecken. Also diese unheilige Beteiligung von
das ging ja noch viel weiter
von staatlichen Organen, die eigentlich zum Schutz der Demokratie gedacht sind, die aber jetzt eigentlich eher so, sieht eher so aus, wie du vorhin schon zweimal gesagt hast, dass also dieser sogenannte rechte Untergrund ohne den Verfassungsschutz ja wahrscheinlich gar nicht denkbar wäre.
Es ist jetzt rausgekommen, dass zum Beispiel der Verfassungsschutz in Thüringen unter dem Deckmantel, es handelt sich dabei um Badminton-Clubs, 50 Nazis im Kickboxen trainiert hat und diese Leute anschließend dazu gebracht hat, linke Wohnprojekte zu stürmen. Das hat der Verfassungsschutz getan. Das ist Ergebnis des thüringischen Untersuchungsausschusses. Ich meine, solche Sachen, da geht es schon nicht mehr darum, dass da irgendwie irgendwelche einzelnen Verfehlungen stattgefunden haben, sondern da muss man einfach sagen, der Verfassungsschutz ist eine für die Gesellschaft dieses Landes lebensgefährliche Einrichtung. Die muss wirklich verändert, die muss aufgelöst und ersatzlos gestrichen werden. Geld sollte man lieber zivilgesellschaftlichen Gruppierungen zur Verfügung stellen, die gegen Nazis tatsächlich was tun, ja, anstatt Nazis zu finanzieren mit Hunderttausenden von D-Mark. Und mit Sprengstoff und Waffen auszurüsten, das ist kein Theater, was ich hier erzähle, das ist tatsächlich passiert, das hat der Verfassungsschutz gemacht.
Ja. Gisela, du wolltest da gerade was
dazu noch? Ja, noch die Bezahlung der V-Leute.
Mhm.
Ja,
das, auch so ein Thema.
Das gehört auch dazu.
Damit finanziert sich die NPD.
Und da sind wir eigentlich bei einem nächsten Fass, das wir aufmachen müssten, nämlich diese Sache mit dem NPD-Verbot, das dringender denn je wäre, das wirklich durchzusetzen. Ja, und wo eigentlich nicht jetzt sich offenkundig zeigt, dass da gar nicht genügend Material gesammelt wurde und dass da Gefahr besteht, dass das wieder hinfällig ist vom Bundesverfassungsgericht.
Ja, also unser Landesvater, der Herr Bouvier, hat da ja schon angekündigt, dass also man da ausschert aus dem Club der Klagewilligen. Welches Bundesland war es noch? Hessen und was Bayern? Bayern will sich auch verschließen. Also auch da wahrscheinlich wieder ein Grund mehr, beständig daran an der Thematik zu bleiben, immer im Bewusstsein auch zu behalten.
Es nimmt immer wieder einen großen Ausmaß, also ob das jetzt Verbote sind oder irgendwelche Gebote oder Ostermärsche, wo sie dann auch geschützt werden mit Tausenden von Bürgergeldern, Steuergeldern. Es geht einfach immer wieder zu weit. Das ist immer, der Fass wird immer größer und größer, und wo hört es auf? Also wenn du sagst Verbot, aber kann man das denn überhaupt verbieten, so in der Öffentlichkeit? Sicher, ja. Was wird denn dann entstehen oder wie könnte sich das entwickeln? Das wäre schon wieder eine andere Sendung, wo wir dann bestücken könnten. Also Verbote auch hier, also jetzt gibt es diese, wie habt ihr sie jetzt genannt, die Terror, ihr habt einen neuen Namen gefunden.
Wir arbeiten
Terrorzelle.
Daran.
Genau, die Terrorzelle.
Denn Trio ist auch nicht gut.
Genau.
Denn das zeigt ja drei und das ist ja viel, ist viel mehr. Viel
ja,
mehr
einige gewesen. Nullen noch da hinten dran.
Ja. Etliche Nullen waren noch dabei. Entschuldigung.
Also diese Prozesse beginnen jetzt in München und es kam ja auch dazu, dass letztendlich die Richterin auch der internationalen Presse ein Verbot auch gegeben hat, diesen Prozess zu begleiten, ja, oder zumindest in die Richtung gehen, und es ist noch nicht ganz durch, aber es ist zumindest angedeutet.
Man könnte meinen, dass dahinter Methode steckt. Es wird natürlich bestritten. Also, man redet sich darauf aus vom Landgericht München, dass es eine Liste gebe und da geht's nach Eintrag. Also wer sich zuerst angemeldet hat, der darf dabei sein.
Genau.
Und man hat das also beschränkt auf, ich weiß nicht, 50 oder 80 Plätze, und dann gibt es noch 20 oder 30 Plätze, die frei sind, und um die darf sich dann die ausländische Presse prügeln oder wie auch immer. Also das ist, wirft kein gutes Licht, auch wieder im Zusammenhang mit Verfassungsschutz, wenn man das so sagen kann, auf das Feingespür der Justiz und darauf, dass man also auch keine türkischen Medien eingeladen hat, denn die meisten Opfer waren ja türkische Staatsbürger oder zumindest Menschen, die aus der Türkei irgendwann mal hierher eingewandert sind. Ja. Das ist natürlich, da hätte man, also wenn man wirklich ein Interesse gehabt hätte, auch jetzt im Nachhinein sicherlich sagen können müssen, wir überdenken unsere Handlungsweise vom Landgericht und schauen, dass wir da dem Interesse, dem berechtigten öffentlichen Interesse auch im Ausland Rechnung tragen. Schade, dass das Oberlandesgericht München dazu bisher nicht in der Lage ist, aber wer weiß, vielleicht steigt der öffentliche Druck doch noch so, dass die Damen und Herren, die dort in Verantwortung sind, sich vielleicht eines Besseren besinnen.
Hoffentlich. Ist mal die Frage, wer sitzt da? Also wir saßen jetzt hier heute, wir haben die Zeit drängt. Christoph, vielleicht kurz, wo findet man eure Webseite? Wie kann man sich weiterhin informieren?
Ja, es gibt eine Internetseite der Anti-Nazi-Koordination als Teil des antifaschistischen Ratschlags. Die Anti-Nazi-Koordination hat die Adresse antinazi.wordpress.com. Da findet man eigentlich alles an Terminen. Und wir laden alle dazu ein, zum Auftakt des NSU-Prozesses in München mitzufahren, 13. April. Und wir laden alle dazu ein, möglichst zahlreich am kommenden Freitag schon um 13, nicht erst um 14, sondern schon um 13 Uhr am freien Platz in Bruchköbel zu sein, weil wir den Platz gerne schon vorher sicher hätten.
Mhm. Was sind so deine Ziele die nächsten paar Wochen? Monate, Jahre, Gisela.
Also wir reden mal über die nächsten paar Wochen. Erstmal an den Aktionen, von denen der Christoph erzählt hat. Also wenigstens an einer, nämlich am Montag teilzunehmen und dann halt in unserem Bündnis weiterzuarbeiten. Das, was wir alles in der Aktionswoche dann gestemmt haben, einfach auch nochmal kritisch zu beleuchten und zu begucken, wie wir das einfach dann auch langfristig mit unseren Möglichkeiten hinbekommen.
Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank erstmal fürs Kommen von eurer Seite.
Ja, danke euch.
Und hoffe, es hat euch auch da draußen viel Spaß bereitet, bei uns hier zu sein und ein paar Informationen über die Ostermärsche aktuell zu bekommen. Vielen Dank, Nils, dass du heute mit mir hier warst.
Ja, danke.
Ich habe es wirklich genossen.
Ich danke dir. Ich habe es auch genossen. Ich genieße die Zeit immer mit dir. Ja, so viel Süßhausraspeln vor dem Mikrofon.
Genau.
Am 27.03.2013 um 16.57 Uhr und 39 Sekunden. Das musste hier mal festgehalten werden.
Und in einem nicht kommerziellen Radiosender, und zwar unserem Radio X auf 91.8 Megahertz.
Und wir wollen auch sagen, also wer wer hier bei Radio X uns unterstützen will, der kann das gerne machen, indem er eine Fördermitgliedschaft bei uns aufnimmt. Und ja, Fördermitglied also kann man werden auf der Internetseite oder in unserem schicken Programmheft, das vierteljährlich in vielen Locations hier in Frankfurt ausliegt.
Genau. Ja. Ja, vielen Dank fürs Kommen an euch alle. Grüße, liebe, ganz tolle Grüße und ja, schöne Osterfest. Wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder mit euch, ABS. Jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Bis dahin. Ciao.